Schnitt, der, wie ich letztes Mal schon gesagt hatte, dadurch entsteht, dass wir kein Schaltjahr haben und dann eben, wenn kein zusätzlicher Monat eingeschaltet wird, einige Abschnitte zusammengezogen werden an einem Schabbat. Und es handelt sich jetzt um die Beschreibung des Baus der Wohnstätte und der Herstellung der Priesterkleider, also in einem großen Teil. Ein Text, den wir ähnlich schon den beiden vorigen, nicht dem vorigen, sondern den beiden, die vor dem goldenen Kalb waren, in den Abschnitten gehört haben, wo das schon im Detail angeordnet wurde. Aber wir werden gleich auch sehen, dass es durchaus einige Unterschiede gibt. Zunächst wird nochmal der Schabbat eingeschärft, den zu halten, wichtig ist, auch wenn die Wohnstätte gebaut wird. Und es wird dann nochmal aufgefordert, dass alle, die ihr Herz bewegt, eben die Gaben bringen sollen, freiwillige Gaben, die mit all den Materialien, die benutzt werden, für die Errichtung der Wohnstätte und der Priesterkleider. Es wird der Künstler Bezalel erwähnt, der die Herstellung der Geräte und der Kleider leiten soll. Dann wird die Darstellung berichtet, in einer anderen Reihenfolge, wie wir gleich sehen werden, als es in dem ursprünglichen Befehl war. Der zweite Abschnitt, Pekudei, beginnt dann mit einer Liste der Wertgegenstände wie Gold und Silber und die Textilien, die gebracht wurden, und geht damit dann über in die Beschreibung der Herstellung der Priesterkleider. Und danach kommen dann die Dinge, die jetzt spezifisch sind, die noch nicht vorher angekündigt worden waren, dass alles, was hergestellt ist, zu Mose gebracht wird, auch da nochmal alles erwähnt wird und Mose die Wohnstätte aufstellt, alle Geräte hineinstellt. Und es das heißt dann, dass dies am ersten Tag des ersten Monats, also am ersten Nisan, geschieht, ein knappes Jahr nach dem Auszug aus Ägypten, der auf den 14., 15. Nisan datiert wird. Und in dem Moment, wo die Wohnstätte fertig dasteht, heißt es das dann auch, dass die Wolke Gottes die Wohnstätte erfüllt und damit klar ist, jetzt wohnt Gott wirklich unter den Israeliten, und diese Wolke ist tagsüber in Form einer Feuersäule und einer Wolkensäule und nachts in Form einer Feuersäule. Und je nachdem, ob sie ruht auf der Wohnstätte oder ob sie sich in Bewegung setzt, werden die Israeliten wissen, ob sie an ihrer Lagerstätte bleiben oder weiterziehen werden. Und damit, mit dem Einzug Gottes in seine Wohnstätte unter den Israeliten, endet das Buch Exodus. Was ich als erstes Thema bringen wollte, war die Beziehung zwischen unseren Abschnitten und der Episode vom Goldenen Kalb, die wir ja beim letzten Mal hatten und die so den Eindruck erweckt hatte, dass eigentlich alles verloren gehen kann. Wenn man genauere sprachliche Parallelen oder auch Gegensätze sieht, kommen da einige interessante Beziehungen heraus. Und so sagt schon der Midrasch in Exodus Rabbah, was steht vorher? Die Kinder Israels brachten freiwillige Gaben dem Ewigen. Und nachher heißt es, seht, ich habe Bezalel mit Namen berufen. Allein als sie das Kalb gemacht hatten, da sprach Gott zu Mose, jetzt lass mich meinen Zorn entbrennen lassen. Mose sagte aber, stelle sie auf die Probe, dass sie die Wohnung bauen werden. Und was steht dort bei jener Verderbnis? Sie legten die goldenen Ohrringe ab, um daraus das Kalb zu machen. Und wie heißt es hier? Sie brachten Ohrringe. Und als sie die Wohnstätte fertigten, brachten sie freiwillige Gaben. Wie heißt es da? Wen sein Herz trieb, die brachten Spangen, Ohrringe, Siegelringe und Geschmeide, alle goldenen Geräte. Mit Nasenringen, Entschuldigung, muss Ohrringen heißen. Mit Ohrringen haben sie gesündigt und mit Ohrringen sind sie versöhnt worden. Und der Heilige Geist ruft durch Hosea, und an dem Orte, wo ihnen gesagt wurde, nicht mein Volk seid ihr, wird ihnen gesagt werden, Kinder des lebendigen Gottes. Mose sprach vor Gott, du hast geschrieben, im Bundesbuch in Exodus 21, wenn ein Mann einen Ochsen oder ein Lamm stiehlt und schlachtet es oder verkauft es, so soll er 5 Rinder erstatten für den Ochsen. Siehe, sie, die Israeliten, haben auch 5 Dinge gebracht, eben als Ersatz für das Kalb, Spangen, Ohrringe, Siegelringe und Geschmeide, alle goldenen Geräte. Ebenso gaben die Israeliten freiwillig so viel Gold zum Kalbe, dass er, Aaron, zu ihnen sagte, es ist genug. Aber sie haben auch freiwillig zur Wohnstätte so viel Gold, dass er zu ihnen, oder sie gaben auch freiwillig zur Wohnstätte so viel Gold, dass er zu ihnen sagte, es ist genug. Wie es heißt, und des Werkes war genug zu allerlei Werk, um es zu machen, und es war übrig. Gott sprach, es komme das auf die Wohnstätte verwendete Gold und sühne das auf das goldene Kalb verwendete Gold. Gott sprach zu den Israeliten, als ihr das Kalb fertigtet, erzürntet ihr mich mit den Worten, dies, Elle, sind deine Götter. Jetzt, wo ihr die Wohnstätte hergestellt habt, werde ich durch dasselbe Wort Elle wieder mit euch versöhnt. Das wollen die Worte sagen, das ist der Anfang von dem Abschnitt Pekudei, dies Elle sind die Berechnungen für die Wohnstätte. In dieser Welt, sprach Gott zu den Israeliten, bin ich durch das Wort Elle mit euch versöhnt worden. Und so wird es auch einst wieder sein, siehe Jesaja 49, 12, siehe diese Elle kommen von der Ferne, und siehe diese Elle von Mitternacht und vom Meer und diese Elle vom Lande Sinin. Und ferner heißt es da selbst in Kapitel 60, 8, wer sind diese Elle, die wie Wolken fliegen und wie die Taube zu ihren Schlägen? Also so ein eigentlich unschuldiges Wort wie diese wird hier in seinem Gebrauch durch verschiedene Bibelverse geführt, um Gegensätze zu schaffen und letztlich auch auf die endgültige Erlösung hinzuweisen. Samson Raphael Hirsch, orthodoxe Rabbiner des 19. Jahrhunderts, stellt noch einen über die einzelnen Worte hinausgehenden Zusammenhang her und zeigt im Grunde genommen auch, dass die Episode vom goldenen Kalb psychologisch eigentlich ganz wichtig war, dass sie gerade vor der Geschichte der Errichtung der Wohnstätte kommt. Er schreibt, mit der Wiederbringung des Gesetzeszeugnisses, also den 2. Tafeln, die Mose vom Sinai runterbringt, dieses Unterpfandes für die besondere Gegenwart Gottes im Volke, war auch die Herstellung der Wohnung für dieses Zeugnis wieder Aufgabe geworden. Die überstandenen ernsten Erlebnisse, die die Verwirklichung dieser Aufgabe völlig in Frage gestellt hatten und die den Inhalt der letzten Kapitel gebildet, sind aber für diese Aufgabe selber, für das Heiligtum und seinen Zweck von der weittragendsten Bedeutung. Auf einem ganz anderen Boden der Erfahrung war nunmehr das Heiligtum zu erbauen. Es hatte sich das Volk und es hatten sich die Priester in der ganzen Schwäche noch vorhandener Unvollkommenheit, in dem ganzen Bedürfnis der ewigen Fortarbeit an sich selber, in dem ganzen Bedürfnis der Erhebung und Sühne kennengelernt. Und sie hatten Gott in dem ganzen Ernste seines Rechts und in der ganzen Fülle seiner Gnade kennengelernt. Von der Stufe gänzlich in sich verworfen fühlens vor Gott bis hinan zur lichten Höhe wiedergefundener Gnade waren alle Abstufungen unserer Beziehung zu Gott durchgekostet. Und wenn das zu errichtende Heiligtum die Stätte werden sollte, von wo aus das Ideal der Bestimmung dem Einzelnen und der Gesamtheit ewig emporleuchten und wo sie auf jeder Stufe der Verirrung und Schwäche immer die Kraft zum Emporarbeiten zur Höhe und immer die Stärke zum Verharren auf der Höhe dieser Bestimmung und zu beiden den Beistand und den Segen Gottes finden sollten, So macht das Erlebnis, das nunmehr für alle Zeit zwischen Aufgabe und Ausführung des allerersten Tempelbaues sich in die Geschichte desselben eingezeichnet hatte, die auf allen Stufen wiederzufindende Gnade Gottes zur historisch bekundeten Tatsache. Ganz vor allem dürfte aber dieses, dem ersten Tempelbau vorangegangene Erlebnis, durch die Erwägung bedeutsam werden, dass hier bereits das größte Nationalverbrechen begangen und die höchste Gottesgnade wieder erlangt worden, ohne Tempel und ohne Opfer. Wenn die Wahrheit, dass Tempel und Opfer nicht an sich die Gnade Gottes erwirken, sondern nur die Wegweiser zur Gewinnung der Gottesgnade sein sollen und sein wollen, noch irgendeines Beweises bedürfte, so liegt dieser Beweis in diesem, dem ersten Tempelbau vorangehenden und in dessen Geschichte tief verwebten Erlebnis in eklatantester Weise dokumentiert. Benno Jakob bringt noch ein paar sprachliche Beobachtungen zu dem Zusammenhang. Der Zusammenhang mit der voraufgehenden Geschichte, Kapitel 32 bis 34, tritt sogleich am Anfang in Erscheinung. Denn die lebensvolle Schilderung 35, 20 folgend, also wie alle die Gaben bringen, soll zeigen, mit wie freudigem Eifer alle Kreise der Aufforderung Folge leisteten. Als Sühne für die Sünde des Kalbes, zu dem sie in üblem Eifer das Gold hergegeben hatten. Die gottwidrige Empörung wird dadurch wettgemacht, dass man alles machte, wie er dem Mose geboten hatte. Dies Vayakhel, also Mose, der das Volk versammelt, ist von anderer Art als 32,1 Vayikahel und es versammelt sich das Volk vor Aaron eben, um das Kalb zu fordern. Dort war es eine Zusammenrottung des Volkes, Ha'am, gegen Aaron, um ihm seinen Willen aufzuzwingen. Hier ist es der Führer Mose, der die jetzt gehorsame und einige Gemeinde, Eda, der Kinder Israel um sich versammelt, damit sie nach Gottes Willen tun. Und schließlich Jeschaja Leibowitz findet auch hier wieder den Gedanken, der ihm so wichtig ist, dass der Dienst an Gott etwas ist, was dem Menschen nicht von Natur aus kommt. Den Kindern Israels wurde befohlen, nehmt mir eine Hebe. Eine Hebe von allem, was für die Arbeit an der Wohnstätte erforderlich ist. Später, bei der Ausführung des Befehls, heißt es, dass jeder, der ein großzügiges Herz hatte, seine Hebe brachte. Dazu merkt der Midrasch, der es mit der Sprache der Schrift genau nimmt, an, dass, wenn es um etwas Gutes geht, sich für den Dienst an Gott, die Arbeit an der Stiftshütte mobilisieren zu lassen, jeder, der ein großzügiges Herz hatte, seine Hebe brachte. Jeder, der ein großzügiges Herz hatte, ist kein umfassender Ausdruck für das gesamte Volk, die gesamte Gemeinschaft oder die gesamte Öffentlichkeit. Als jedoch das Volk sich von selbst dazu bringen ließ, etwas zu dienen, das ihm wie Gott erschien, dem Kalb, heißt es, und das ganze Volk nahm seine goldenen Ohrringe ab. Also zum Guten jeder, der ein großzügiges Herz hat, zum Bösen das ganze Volk. Denn der Dienst an Gott kommt nicht von einem Drang, der aus der Natur des Menschen kommt. Er erfordert von ihm eine seelische Anstrengung, freiwilliges Tun, um seine Natur zu überwinden und das Joch des Himmelreiches auf sich zu nehmen. Zum Götzendienst dagegen wird der Mensch von Natur aus getrieben. In einer sehr späten Urkunde in der Welt des Judentums, etwa 3000 Jahre nach Gabe der Tora im Schulchan Aruch, der das Joch der Tora und der Gebote in allen Einzelheiten darlegt, ist das erste Wort, es überwinde sich. Zum Dienst am Kalb muss man sich nicht überwinden. Der Dienst an ihm aber ist Selbstüberwindung. Ja, soweit die unterschiedlichen Texte zum Zusammenhang zwischen unseren Abschnitten. Sind da Nachfragen, Überlegungen zu da?
Smith hat sich gemeldet. Sie müssen sich noch freischalten.
Jetzt?
Ja.
Ja, ich finde die Text von Hirsch ganz schwierig. Ich weiß nicht, ob es nur am Deutsch liegt, aber weil die was andere davon, ob die andere das verstanden haben, aber ich eigentlich verstehe es nicht so ganz gut, was da eigentlich gesagt wird. Und vor allem das mittlere Stück von fortan, das ist ein ganz langer Satz, von, wo das mit den verworfen Fühlens bis das Ende, das in das Stück, die finde ich, das ist so ein langer Satz, die kann ich, ja, ich muss da, glaube ich, nochmal eine Woche nach gut nach gucken und mal suchen, was die Wörter alle verschiedene bedeuten. Also ich finde das ganz schwierig, weil wie es anderen geht oder ob die was noch was davon etwas einfacher das erklären können.
Ich meine, es ist keine Frage. Erstens ist es ein Deutsch des 19. Jahrhunderts und zweitens sind es wirklich sehr lange Sätze, also die man kaum auch in einem Atemzug so lesen kann. Worum es gerade in diesem Satz, den Sie angesprochen haben, Hirsch geht, ist zu sagen, dass die Israeliten mit dem goldenen Kalb und dem Zorn Gottes darüber auf der tiefsten Stufe angelangt waren, dass sie sich völlig von Gott verworfen, abgelehnt gefühlt haben. Und jetzt werden sie aus dieser Situation heraus trotzdem aufgerufen, die Wohnstätte zu bauen, in der Gott wohnen wird. Das heißt, dass Gott sie nicht ablehnt aufgrund ihres Verhaltens, sondern ihnen die Möglichkeit gibt, zu einer höheren Stufe wieder aufzusteigen, bis dann wirklich er in dem Heiligtum, das sie errichten, wohnen wird. Und das Heiligtum sieht dann Hirsch auch eben, ja, als das Ideal, wenn ich sage, Ideal der Bestimmung, dem Einzelnen und der Gesamtheit ewig emporleuchten, denke ich, will er damit sagen, dass die Anwesen Gott unter sich in der Gemeinschaft und im Einzelnen selber gegenwärtig zu machen. Das ist im Grunde genommen die Berufung, die da ist und die wird in dem konkreten physischen Heiligtum wird diese Möglichkeit zum Ausdruck gebracht. Und nachdem das einmal so geschehen ist, dass sich gezeigt hat, dass sie von der tiefsten Stufe wieder zur Gottesgegenwart aufsteigen können, ist damit eigentlich auch für alle Zeiten die Hoffnung gegeben, dass man immer wieder auch auf diese Höhe kommen kann, sich natürlich immer bemühen muss, ist dieses Emporarbeiten und dass man eben auch lernt, man ist nie so perfekt, dass man wirklich eigentlich die Gottesgegenwart verdient und muss dauernd an sich selber arbeiten, damit das man sich eher würdiger wird. Und auf diese Weise ist im Grunde genommen an diesem Beispiel eine Garantie gegeben, dass die Gegenwart Gottes unter den Israeliten, auch wenn sie sich wieder verirren, wenn sie wieder von Gott abfallen, nicht grundsätzlich aufgehoben werden wird.
Also im Endeffekt immer, man ist immer zum Umkehr, darf man kommen und dann kommt es wieder gut sozusagen.
Ja, das könnte man als ganz kurze Zusammenfassung
Aber dem
sagen,
Umkehr
die
kostet
hier eben
schon
an dem
Mühe.
spezifischen Beispiel des Heiligtums festgemacht wird.
Dann hat sich der Herr Müller-Mahrer und der Herr Schneider haben sich noch gemeldet.
Herr Müller, Sie müssen sich noch freischalten.
Entschuldigung, der Satz: Zum Götzendienst dagegen wird der Mensch von Natur aus getrieben. Das ist ein Fluch im Voraus. Also das ist eine ganz gewaltige Aussage, der ich absolut nicht zustimmen kann.
Die Frage ist natürlich auch, was man unter Götzendienst versteht. Ich denke, Leibowitsch hatte sicher ein relativ pessimistisches Menschenbild würde sich wahrscheinlich auf Aussagen wie im Zuge der Sintflut, das Herz des Menschen ist böse von seiner Jugend an stützen und sagen, dass der Mensch sich leicht verleiten lässt, Dingen nachzugehen, die ihm wie Gott erscheinen, aber kein Gott sind. Und damit auch Dingen, die eben nicht Gott sind, eine Wichtigkeit zu geben, die ihnen nicht zukommt. Und dass das ja irgendwo sehr schnell passieren kann.
Ja, aber dieser Satz sagt doch aus, dass er gar keine Wahl hat. Er hat ja noch keine Wahl. Und
Doch,
wird
denn Leibowitz geht davon aus, dass die Natur etwas ist, gegen das man kämpfen kann, die man überwinden kann. Es braucht zwar Anstrengung, aber es ist möglich.
Ja, er meint ja sogar, dass man gegen die Natur kämpfen muss.
Ja,
Und das
so wie
ist
er die Natur des Menschen versteht, ist
ja,
es ein dauernder Kampf.
aber bleiben wir mal zu Ihrer ersten Aussage. Was ist überhaupt Götzendienst? Wie definieren Sie Götzendienst? Ist das nur Abfall von dem einen, dem richtigen oder wahren Gott? Oder was bedeutet Götzendienst? Götzendienst bedeutet
Wir
ja
hatten ja
nicht, dass
schon einige andere Texte von Leibowitz, wo er auch auf ähnliche Dinge hingewiesen hat. Und er hat es wirklich mehr aktualisiert auf moderne Zeit und auf das moderne Israel. Und da dann zum Beispiel gesagt, der Staat, das Land können zum Götzen werden, sozusagen, dass man für sie alles tut, dass man für sie bereit ist zu sterben, vielleicht. Ja, wäre vielleicht auch ein Kriterium zu sagen, etwas, wofür man bereit ist zu sterben, kann ein Götzendienst sein. Es geht ja, geht ihm, glaube ich, jetzt weniger um die Frage von Monotheismus oder Polytheismus und sicher nicht auf die Frage von Götzendienst, wie er in der Bibel, also eben andere, Götter anderer Völker, sondern Götzendienst im Sinne von etwas, wo man etwas nicht Göttlichem einen absoluten Charakter gibt.
also den Soldaten, die jetzt für ihr Land sterben, kann man wirklich keinen Götzendienst unterstellen.
Wäre vom wohl seiner Interpretation nach den Umständen, von den Umständen abhängig. Er hat sicherlich nicht grundsätzlich zur Militärdienstverweigerung aufgerufen, aber sozusagen die Proportionen zu wahren.
Ja.
Und das ist der Punkt dabei.
Gut, ich habe aber noch eine Frage. Und zwar im ersten Satz von Leibowitsch. Ich weiß nicht, was im Originaltext steht. Warum sagt er, der nehmt mir eine Hebe und nicht gebt mir eine Hebe
Das
oder
steht, es
bringt
ist
mir
wirklich eine
eine?
wörtliche Übersetzung, so heißt es. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass man das, was man Gott gibt, nimmt von etwas, das einem gehört. So, ich denke, das ist der Gedanke, der dahinter steht. Aber sprachlich, klar, man könnte auch sagen, gibt mir eine Hebe, aber vielleicht kommt das durch nehmt noch mehr zum Ausdruck, dass man etwas nimmt, was man hat, und damit auf etwas verzichtet. Wäre eine Möglichkeit, die mir jetzt spontan dazu einfällt.
Ja, eine andere Deutung wäre vielleicht, wenn ich etwas gebe, bekomme ich etwas zurück und nehme noch was. Etwas für mich mit. Ja, könnte
Ja.
man auch sagen, ja, okay.
Ja, wäre auch eine Möglichkeit.
Ja.
Dann hat sich der Herr Schneider und die Frau Jünger noch gemeldet.
Ja, ich wollte auch Bezug nehmen auf den letzten Text von dem Herrn Leibowitz. Das ist natürlich nicht schmeichelhaft, was er da schreibt über den Menschen, aber ich finde das schon realistisch. Also ich kann das so nachvollziehen. Also man ist schnell beim weniger Guten als zum Guten. Allerdings, das freiwillige Tun, also da werden ja die Juden hervorgehoben, die was spenden wollen, also die Gaben geben, Gold und so weiter, und das freiwillige Tun. Das hört sich allerdings nicht nach Anstrengung an. Ja? Also wundert mich, dass der das da so reininterpretiert. Ja, das ist eigentlich so die Frage, wie er darauf kommt. Bei
Ja, da
Freiwilligen
ist eine gewisse Spannung, könnte man sagen, dass es hier an unserer Stelle wirklich nach einem begeisterten Geben aussieht. Aber was er wohl mehr betonen will, dass es eben nicht alle Taten, sondern nur die, die ein großzügiges Herz haben. Das ist wohl das, worauf es ihm hier mehr ankommt. Und vielleicht könnte man sagen, wenn es einem denn einmal gelungen ist, seinen bösen Trieb zu überwinden, dann tut man es vielleicht auch gerne. Also, das wäre vielleicht so eine weitere Ausführung davon.
Ja, gut.
Dann Frau Jünger.
Ich würde noch mal gerne auf den Hirsch zurückkommen, und zwar, was er am Ende schreibt, über die Wahrheit, dass Tempel und Opfer nicht an sich die Gnade Gottes erwirken. Was würdest du sagen, von dem Abschnitt ausgehend auf die Tempelvorstellungen heute und vor allen Dingen den Willen einiger Gruppen, einen dritten Tempel zu errichten?
Ja, es ist natürlich eine ganz andere Situation. Für Hirsch war natürlich wichtig, als in der Diaspora lebender Rabbiner, der auch noch gerade in der vorzionistischen Zeit ist, wo so eine Rückkehr des jüdischen Volkes hier ins Land noch nicht besonders aktuell wirkte, war ihm immer sehr wichtig zu zeigen, man kann auch ohne die Dinge, die man mal im Land hatte, eben einschließlich des Tempels, vollgültig Jude sein, eben durch das Halten der Tora. Ich denke, das ist natürlich der Hintergrund. Und da wir hier einen orthodoxen Rabbiner vor uns haben, und wir werden das sicher noch in weiteren Interpretationen von ihm zum Buch Levitikus sehen, es ist natürlich keine Frage, dass er nicht einen Wunschtraum hätte, dass der Tempel und die Opfer nochmal wieder eingeführt werden, sozusagen, dass das als ein im Grunde bestehendes Gebot gilt, und er würde niemals sagen, das ist nicht mehr aktuell, das wird nie wieder geschehen, oder den Wunschtraum sozusagen aufgeben. Was er gesagt hätte, wenn man sich zumindest theoretisch darüber nachdenken könnte, ob der Tempel wieder gebaut werden soll, mein Gefühl ist eher, dass er dem skeptisch gegenübergestanden hätte und auch gerade unter der Abwägung der realen Gefahren, die mit solchen Maßnahmen verbunden sein können, dass er wahrscheinlich eher gesagt hätte, wie es ja auch die rabbinische Tradition jahrhundertelang gesagt hat, sowohl die Rückführung der Juden ins Land als auch dann, was danach kommt, Tempelerrichtung, ist etwas, was von Gott gewirkt werden soll. Und solange nicht Gott die Situation schafft, ist es vielleicht besser, die Finger davon zu lassen. Wäre meine Vermutung, dass er eher in die Richtung gegangen wäre.
Ja, danke.
Ich sehe jetzt aktuell keine Fragen mehr. Ich glaube, dann können wir fortfahren.
Ja, dann haben wir jetzt noch mal einen auch recht langen, ausführlichen Text von Hirsch zu der Bedeutung des Schabbat, dessen Einhaltung ja gerade an dieser Stelle noch mal eingeschärft wird. Und eben gerade die Einschärfung an dieser Stelle bringt eben auch Hirsch zu seiner längeren Darstellung. Die Halacha liest am Bau der Stiftshütte 39 produktive Tätigkeiten ab, deren Verrichtung eine am Schabbat verbotene Arbeit ist. Der Bau der Stiftshütte ist, wenn nicht vom Standpunkt der Kunst, so doch sicherlich vom Standpunkt der Idee und des darin verwirklichten Zweckes, macht mir ein Heiligtum und ich werde unter euch wohnen, der höchste Vorwurf, und ich glaube, man muss hier Vorwurf im Sinne von Ansporn verstehen, für die kunstfertige Tätigkeit des Menschen, die in der Gewinnung, Produzierung und produzierenden Umwandlung der Stoffe sich bekunden der Herrschaft des Menschen über die Erdwelt, erhält im Tempel ihre höchste Bestimmung. Der Mensch unterwirft sich die Welt, um sich und seine Welt Gott zu unterwerfen und seine Welt zu einer Stätte des Gottesreiches, zu einem Tempel zu umwandeln, in welchem Gottes Herrlichkeit auf Erden weilt. Der Tempelbau ist eine Heiligung der Menschenarbeit. Und unsere Stelle stellt ihn als eine Vereinigung aller verschiedenen schaffenden Werktätigkeiten des Menschen dar, durch welche die im Schabbat durch Ruhe, durch Einstellung aller Arbeit zu vollziehende Gotteshuldigung ihren präzisierten Inhalt erhält. Jede beim Tempelbau zur Anwendung gekommene produktive Tätigkeit wird dadurch zu einer Grundtätigkeit, das heißt im Hebräischen Av Melacha, wörtlich Vater der Arbeit. Sie wird zu einer Produktionskategorie, die viele unter denselben Begriff sich fassende Tätigkeiten als Toledot, als Ableitung. Das war eigentlich die Geschlechterfolge, wie es in Genesis immer von den Toledot Noachs, Isaaks, Jakobs gesprochen wird. Wenn zum Beispiel Säen und Pflanzen eine Grundtätigkeit, eine Produktionskategorie bildet, so ordnet sich dieser das Beschneiden der Bäume und so auch das Begießen der Pflanzen, überhaupt jede Wachstumsförderung, als Ableitung unter. Die sich durch den Hinweis auf die Arbeit an der Wohnstätte ergebenden 39 Produktionskategorien sind nach Schabbat, also dem babylonischen Traktat Schabbat, babylonischen Talmud Schabbat 73a, sägen, pflügen, schneiden, auflesen, dreschen, schwingen, lesen, also ich habe ja extra von Ehre natürlich nicht Buch lesen, malen, sieben, kneten und backen, also alles, was im Grunde genommen von Säen bis zur Verwertung des Geernteten führt, wo es mehr um jetzt die Behandlung von Textilien geht, scheren, waschen, krempeln, färben, spinnen, Ketten ausspannen, Litzmaschen machen, weben, Faden spalten, knüpfen, lösen, nähen und reißen, umzunähen. Und dann ist es die Frage von Schlachten von Tieren, fangen, töten, Fell abziehen, gerben, liniieren, glätten, schneiden, schreiben, auslöschen, umzuschreiben, bauen, einreißen, umzubauen, löschen, um anzuzünden, anzünden, letzter Hammerschlag als Ausdruck für jede Werkvollendung und hinaustragen aus einem Besitzraum in den anderen. Betrachten wir diese Kategorien, so erscheinen sie sämtlich als wirkliche Produktionen. Das heißt, als solche Tätigkeiten, durch welche ein Objekt eine wirkliche Veränderung erleidet, durch deren absichtliche Erzeugung sich die Herrschaft des Menschen über die irdischen Dinge bekundet, deren Unterlassung am Schabbat somit die Huldigung des einen einzigen wirklichen Schöpfers und Herrn, dessen Lehnsträger und Diener der Mensch in seiner Weltherrschaft nur ist, zu bekunden sich eignet. Nur die letzte Tätigkeit, das Versetzen eines Gegenstandes aus einem Besitzraum in einen anderen, lässt sich kaum unter den Begriff einer werkschaffenden Tätigkeit fassen. Und gleichwohl muss gerade diese in ihrer konkreten Äußerlichkeit sich so gering darstellende Arbeit doch andererseits so bedeutsam sein, dass, als Jeremias in den letzten Tagen des jüdischen Staates die Erhaltung desselben, ja dessen segensreiches Aufblühen um den Preis der Schabbatheiligung verkünden sollte, er außer der Gesamtheiligung des Schabbats ganz besonders die Unterlassung des Tragens, die Unterlassung des Herausbringens zu fordern hatte. So heißt es dann bei Jeremia: Hütet euch um eurer Seelen willen und traget nichts am Schabbattage und bringet nichts hinein in die Tore Jerusalems und bringet aus euren Häusern nichts hinaus am Schabbattage und heiligt den Schabbat, wie ich euren Vätern geboten, die mir aber nicht gehorcht, ihr Ohr nicht geneigt und hartnäckig nicht hören und nicht Belehrung annehmen wollten. Wenn ihr nun mir ernst gehorchen werdet, nichts durch die Tore dieser Stadt am Schabbattage zu bringen und den Schabbat zu heiligen, an ihm keinerlei Werk zu schaffen, so wird es geschehen, spricht Gott, dass in die Tore dieser Stadt auf Davids Throne sitzende Könige und Fürsten kommen werden, fahrend in Wagen und auf Rossen, sie und ihre Fürsten, Judas Bevölkerung und Jerusalems Einwohner. Und es wird diese Stadt für immer bleiben. Werdet ihr mir aber nicht gehorchen, den Schabbattag zu heiligen und nicht etwas tragend einzugehen durch Jerusalems Tore am Schabbattage, so lasse ich Feuer an ihre Türe zünden. Es verzehrt Jerusalems Paläste und verlöschet nicht. Wir haben diese ganze Rede ausgezogen, um das ganze Gewicht zu veranschaulichen, welches das Prophetenwort dem Verbot des Herausbringens am Schabbat beilegt. Nämlich aber erkennen zu lassen, wie dasselbe da nicht sowohl als ein integrierender Teil des Arbeitsverbotes, sondern als ein diesem zur Seite stehender Begriff erscheint. Suchen wir den Gesamtbegriff, in welchen alle anderen Arbeiten zusammengehen, so bezeichnen sie sämtlich die Herrscherstellung des Menschen zu den Dingen der physischen Welt. Herausbringen jedoch bewegt sich rein im sozialen Gebiete. Wohl nicht vollständiger lässt sich das ganze Staatsleben darstellen als die Beziehung des Individuums zur Gesamtheit, der Gesamtheit zum Individuum, das heißt die Leistung des Einzelnen an die Gesamtheit, der Gesamtheit an den Einzelnen und endlich die Förderung der Gesamtheitszwecke im Gebiete der Gesamtheit. Beziehungen, die wohl in prägnantester Weise durch Hineinbringen vom öffentlichen Bereich in den privaten, Herausbringen vom privaten Bereich in den öffentlichen, vier Ellen im öffentlichen Bereich hinüberbringen, ihren Ausdruck finden dürften. Wenn demnach das Verbot aller übrigen Arbeiten den Menschen in seiner physischen Weltstellung unter Gott unterordnet, so dürfte das Verbot des Herausbringens die Unterordnung des Menschen auch mit seiner sozialen Weltstellung unter Gott zum Ausdruck bringen. Jenes ist die Huldigung Gottes in der Natur, dieses seine Huldigung in der Geschichte. Jenes stellt das Menschenwirken in der Natur, dieses das Menschenwirken im Staate unter die Herrschaft Gottes. Ich glaube, ich lese noch weiter den Text von Soloveitschik, der eben ganz gut zu dem passt, was Hirsch über die Bedeutung des Heraustragensverbotes im sozialen Bereich sagt. Er schreibt nämlich von dem Schabbat als einem Tag des Alleinseins. Am Schabbat wies Gott den Menschen an, aufzuhören zu arbeiten, alles liegen und stehen zu lassen, sich zurückzuziehen und zu ruhen. Mit anderen Worten, der Mensch soll sich am Schabbat aus der Gesellschaft zurückziehen. Der Mensch zieht sich vom Du in die Intimsphäre und in das Alleinsein zurück. Am Schabbat gewinnt das Individuum die Oberherrschaft über die Gemeinschaft. Es zieht sich von Eroberung und Erwerbung, von seinen Mitarbeitern, Partnern und Kollegen in die mysteriöse Behausung einer einsamen Ich-Existenz zurück. Als Mose dem Volk das Geheimnis des Schabbat enthüllte, sagte er ihnen: Jeder bleibe an seinem Ort. Niemand soll am Schabbat aus seinem Ort herausgehen. Das ist eine Geschichte vom Manna, dass am Schabbat nicht gesammelt werden soll. Der Mensch bleibt allein und er sollte den Schabbat als ein einsames Wesen erfahren. Am Schabbat duldet Gott keine Konkurrenz. Er will den Menschen mit niemand anderem teilen. Daher wies er den Menschen an, sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen. Der siebte Tag ist Schabbat für ihn, deinen Gott. Alles gehört ihm. Hör auf, Sklave deiner Arbeit zu sein. Unterbreche deinen Dienst an der Gesellschaft. Sei ausschließlich mein. Der Gedanke des Schabbat ist das Alleinsein des Menschen. Und wenn der Mensch allein ist, so ist er auch mit Gott. Die Heiligkeit des Schabbat, das Charisma des Schabbat, drückt sich aus in der Rückkehr des Menschen zu sich selbst und zu Gott, der Quelle der Heiligkeit. Die Abtrennung des Individuums von der arbeitenden Gesellschaft errichtet eine dauernde Beziehung zu Gott. Ja, ich denke, bevor wir zu den beiden anderen Texten zum Schabbat gehen, halten wir hier vielleicht ein, denn ich denke, gerade der Text von Hirsch ist nicht ganz einfach, weil er hier nur um die rabbinische Bedeutung des Schabbat im Talmud darlegt. Und ja, vielleicht sind da einfach auch Verständnisfragen und natürlich auch weitere Überlegungen, die im Anschluss an seine Erklärung und die von Soloveitchik kommen.
Herr Schmidt?
Ja, zum Anfang, ich habe mich schon öfter mal mit dem Schabbat beschäftigt, darum fand ich den Text von Hirsch jetzt nicht so schwierig, also so geht es mit Texten. Aber ich habe eine Frage. Er redet auch über Ruhen und das kommt nochmal, Soloveitchik über Ruhen und das Alleinsein. Das Alleinsein verstehe ich nicht so gut, weil am Schabbat geht man doch in die Synagoge und ich bin da auch öfter gewesen am Schabbat. Und dann mittags wird dann gelernt und auch eigentlich, dass man dann auch isst. Und ich habe selber immer gedacht, dass mal gelernt eigentlich, das Schabbat heißt eigentlich von aufhören, das sagen wir auch hier, aufhören mit Arbeit, seine Arbeit, und dann kommt es vielleicht da, kann man dann sagen, deine Arbeit ruhen zu lassen, aber die eigene Ruhe, das weiß ich nicht. In Niederlande hat ja mal jemand gesagt, man sollte das vielleicht übersetzen mit streiken, man streikt für den Rest des Tages, das war eine, ich kenne einen kalvinistischen Mann in einer meiner Gruppe, die war so erfreut, dass er lernte, dass man am Schabbat genießen soll. Und vor allem auch genießen voneinander in der Familie. Also da ist meine Frage von, wie sehen Sie das? Das Wort Ruhen, da, jedenfalls, oder sieht man, muss man das sehen, wie das Ruhen lassen von Arbeit? Wie ich auch mal von einem Mann, junger Kerl, der in ICT arbeitete, im Auto alles voll mit ICT-Sachen und den ganzen Woche, also 6 Tage damit rumfuhr und am Schabbat, am Freitagabend, also Schabbatabend, eigentlich alles ausschaltete und echt den ganzen Schabbat, also sich widmete an seine Familie und sich selbst und die Dinge. Gut, das ist so eben meine erste Bemerkung.
Ja. Gerade der Text von Soloveitchik steht sicher in einer gewissen Diskrepanz dazu, wie viele praktizierende Juden und Jüdinnen den Schabbat begehen. Das Wort Schabbat kann man auch wirklich als aufhören zu arbeiten übersetzen und im modernen Hebräisch ist es wirklich auch das Wort für streiken. Das wird auch so benutzt und es ist keine Frage, dass es zunächst mal wirklich um das Aufhören von Arbeiten natürlich geht, eben auch alle die Arbeiten, die Hirsch hier nach der talmudischen Tradition aufzählt. Aber es bleibt eben dieses eine rätselhafte Verbieten von Dingen aus dem einen Bereich in den anderen zu tragen. Und da ist eben die Überlegung, das würde eben heißen, ich kann eben kein Essen zu meinem Nachbarn rüberbringen oder ich kann auch mein Kind nicht im Kinderwagen in ein anderes Haus bringen. Das sind alles so Dinge, die im Grunde genommen nicht gehen dann. Und das schränkt die sozialen Beziehungen ein. Und wenn Soloveitchik von diesem Alleinsein spricht, betont er natürlich zunächst mal, dass es ein Rückzug von der Arbeit und sozusagen von allen Geschäften im Alltag ist, also sowohl von physischer Arbeit als auch von Engagement für die Gesellschaft, könnte man sagen. Also wenn man im heutigen Israel vielleicht sagen würde, demonstrieren gehen am Schabbat würde auch nicht passen, da warten wir, bis der Schabbat vorbei ist. Das wäre vielleicht auch dann so ein Beispiel. Also es geht sicher erst um diese Dinge und ich bin ziemlich sicher, dass Soloveitchik ja am Schabbat in die Synagoge gegangen ist und vermutlich auch mit Familien und Bekannten Schabbatessen gehalten hat, aber es ist zunächst mal die biblischen oder auch die rabbinischen Vorschriften über den Schabbat legen wirklich den Schwerpunkt auf das Enthalten von Arbeit und der Gedanke des Synagogengottesdienstes, der gemeinsamen Mahlzeiten ist etwas, was eigentlich erst im Nachhinein sozusagen, um diesen frei gewordenen Raum zu füllen, kommt. Und ich erinnere mich auch, irgendwo schreibt Hirsch auch mal, dass es natürlich gut ist, in die Synagoge zu gehen und zum Beispiel die Predigt zu hören, was damals vielleicht für den Synagogengottesdienst zu seiner Zeit noch viel wichtiger war, als es heute wieder ist. Aber er sagt, wenn man sozusagen das nur machen kann, wenn man dafür in eine andere Stadt fährt, dann sollte man lieber nicht in die Synagoge gehen und eben die Schabbatruhe, das Arbeitsverbot einhalten. Also da versucht er sozusagen die Proportionen zu wahren. Aber ich denke schon, auch wenn wirklich der Schabbat heute von praktizierenden Juden und Jüdinnen wirklich auch als ein sehr geselliger Tag eben durch den langen Gottesdienst und die gemeinsamen Mahlzeiten begangen wird, ist es vielleicht schon wichtig, auch da irgendwo zu sagen, der Schabbat will auch noch was anderes. Er will eigentlich, dass der Mensch auch Zeit für Gott hat. Und natürlich ist der Gottesdienst auch, oder sollte er zumindest sein, im Idealfall eine Begegnung mit Gott. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen auch eine Warnung oder ein Anspruch zu sagen, einfach nur fröhlich sein beim Zusammensitzen, das ist eigentlich nicht der Sinn des Schabbat. Und normalerweise versuchen dann auch religiöse Familien zumindest, es gelingt nicht immer, die Unterhaltung am Tisch auf religiöse Themen, auf Kommentare eben zum Wochenabschnitt etc. zu bringen, um auf die Weise andere Themen der Unterhaltung auch zu haben, als die man,
Mariette,
die man im Alltag hat.
dann hat sich die Frau Dankowski gemeldet und der Herr Müller-Mahrer.
Ja, ich denke immer noch sehr nach über diesen Text. Manches ist jetzt auch schon angesprochen, als ich so überlegte. Aber mein erster Widerspruch oder Vorbehalt oder wie auch immer, entstand eigentlich in dem Moment, was ist, wenn ich mich von der Gesellschaft zurückziehe? Dann ist so mein Bild, das entsteht. Gut, jetzt für unsere moderne Gesellschaft würde das nur noch zum Teil zutreffen bei der zunehmenden Anzahl von Single-Haushalten. Aber die meisten landen dann in der Familie, wenn sie sich aus der Außenwelt zurückziehen und sind damit schon rein äußerlich nicht alleine. Also wie gestalte ich das Alleinsein dann? Und ich hänge dann noch so ein bisschen an dem Satz, Moment, ja, wenn der Mensch allein ist, so ist er auch mit Gott. Und dann etwas später Rückkehr des Menschen zu sich selbst und zu Gott. Also wenn er mit sich alleine ist, also Gott ist immer da, das setze ich mal voraus, aber ob er sich dann schon in Gemeinschaft mit Gott fühlt, das scheint mir in diesem Automatismus doch etwas zu voreilig gesprochen. Will das darauf hinaus zu sagen, dass
Automatisch
er.
würde Soloveitchik es nicht sehen, aber er schreibt im folgenden Abschnitt, den ich hier jetzt nicht mit aufgenommen habe,
Ja.
dass es eigentlich immer die Einsamkeit war, auch nach dem biblischen Zeugnis, die Menschen zur Gottesbegegnung gebracht hat. Also es muss nicht automatisch passieren, aber um für eine tiefere Gottesbegegnung ist es wohl wirklich nötig, alles und alle von sich abfallen zu lassen, um sich wirklich auf Gott konzentrieren zu können. Das ist der Gedanke, der dahinter steht, um damit sozusagen nichts anderes und niemand anders zwischen Gott und dem Menschen steht. Also ich würde auch so sagen, Mose hat ja seine Gottesoffenbarung in dem brennenden Dornbusch, als er alleine ist und kein anderer dazwischen ist. Wir können es im Neuen Testament mit Jesus, der in die Wüste geht nach der Taufe, vergleichen. Also dieser Gedanke, denke ich, ist in allen Religionen auch irgendwo da. Und es ist ja auch klar, das ist der siebte Tag, das ist nicht etwas, was man alle 7 Tage tun soll, sondern es ist ein bestimmten Raum, den man sich schaffen wollte. Ich meine, ich vermute auch, dass es was mit Soloveitchiks Charakter hatte, zu tun hatte. Ja, vielleicht auch mit seiner persönlichen Geschichte, dass seine Frau einige Jahrzehnte vor ihm an Krebs gestorben ist und ich weiß nicht, ob er alleine in einem Haus, in seiner Wohnung gelebt hat, aber sicher für ihn auch die Gesellschaft von Menschen nach ihrem Tod etwas war, was für ihn weniger Trost gegeben hat, weil er einfach dieses Fehlen seiner Partnerin gespürt hat und von daher auch die Einsamkeit für ihn sowieso etwas Existenzielles war. Und er hat ja auch eines seiner wichtigsten Bücher, heißt auch The Lonely Man of Faith, der einsame Mensch des Glaubens. Da hatten wir, glaub ich, auch zu Anfang mal einen Text raus, wo es um die beiden Adame ging, um den einen, den Forscher, der eben auch in der Gesellschaft lebt, und den Adam im Garten Eden, der eher ein Philosoph ist und über die Dinge nachdenkt und eben da auch etwas spürt, das eigentlich nirgendwo hingehört. Der ist nicht Gott, aber auch in den Tieren findet, und bis dann schließlich Eva kommt und auf gewisse Weise Eva ihm gegeben wird, genauer gesagt. Und in gewisser Weise aber auch nicht völlig sein Alleinsein aufgehoben wird.
Also das kann ich alles gut nachvollziehen. Vielleicht bin ich im Moment auch sehr beeindruckt. Ich habe dieses Gebot, was dahinter steht im Moment, doch recht ausführlich im Konfirmandenunterricht auch gemacht. Und ich will mal sagen, was die als erstes damit assoziieren mit einem Ruhetag. Das ist erstmal chillen, Couch liegen. Und dann als drittes, ich sage das nur mal, Einsamkeit ist, glaube ich, schon immer sehr angstauslösend gewesen. Und heutzutage umso mehr. Und dank oder undank dieses kleinen Gerätes, über das alle verfügen, also spätestens seit dem 10. Lebensjahr, ist diese Einsamkeit, von der ich auch glaube, dass sie ein Stück weit notwendig ist, um in die Gottesbeziehung zu kommen, etwas, oh, da muss man sehr darauf hinwirken, damit das wieder eingeübt werden kann, damit man sich ein Stück weit darauf einlassen kann, auf diese Situation. Weil diese ganze Welt der Medien verhindert auch ganz viel. Es gibt ja so schnell Auswege, nicht? Um aus allem, was ein bisschen fremd ist oder Angst macht, dem auszuweichen.
Ja, und ich denke, da ist eben der Schabbat eine große Chance, weil eben klar ist, man schaltet Computer, Telefon, alle sonstigen Medien aus und sich damit auch irgendwo klar zu machen. Man kann auch mal 25 Stunden ohne die leben und es passiert nichts. Das
Wir wissen das, ich weiß
ist
das
sicher
auch, aber.
etwas, was, wenn man eben konsequent den Schabbat so hält, kann man so eine Erfahrung machen, wenn man irgendwo von vornherein klar ist, die Sachen gehören einfach nicht zum Schabbat.
Das kann. Danke.
Dann hat sich die Frau Herritsch noch gemeldet.
Sie sind noch stumm geschaltet.
Es geht
Geht immer
weniger um
noch
die
nicht.
Frage der Einsamkeit,
Ja.
sondern das Erleben von Geborgenheit. Ich glaube, dass das so eine tiefe Erfahrung ist und sein kann. Einsamkeit, das geht Richtung Psychologie, Richtung Therapie. Da sollte man auch keinen zu hindrängen. Aber diese Geborgenheit zu erfahren und auch die Auseinandersetzung, das ist, glaube ich, eigentlich das Wichtige.
Ja, ich denke, Soloveitchik würde es hier wirklich als eine Chance darstellen, die da ist, die vielleicht erstmal eine Anstrengung fordert, eben die Angst zu haben, plötzlich ist niemand und nichts mehr um mich, aber zu sagen, das ist nicht nur angstmachend, sondern ja, kann eben vielleicht zu einer Geborgenheit in Gott oder einer Begegnung mit Gott, in eine Begegnung mit Gott münden.
Und ich, vielleicht ein weiterer Gedanke ist ja noch, hier geht es ja auch nicht, da steht ja nicht Einsamkeit, sondern Alleinsein. Das heißt, dass die Grundverfasstheit des Menschen ja auch ist, dass er natürlich einerseits auf Gesellschaft angewiesen ist, aber dass er in sich einsam ist. Du kommst nicht einsam, allein ist, er kommt alleine auf die Welt und er geht auch alleine. Und das ist die Grund Befindlichkeit des Menschen, auf die er sozusagen zurückgeworfen wird am Schabbat und die ihn dazu bringt, wenn er sonst der Macher ist und sowohl der Gesellschaft gegenüber als auch den physischen Dingen gegenüber, er an der Stelle einfach nochmal merkt, dass er selber eben ein Geschöpf ist, das allein Gott gegenübersteht und alles, was er ist, was sie ist, Gott zu verdanken hat. Ich glaube, das ist so, also könnte ich mir vorstellen, dass das ist, was er eigentlich damit meint. Und das haben wir ja wirklich auch nur dann, wenn wir uns mal aus der Gesellschaft zurückziehen, was ja nicht heißt, dass man dann sich mit niemandem trifft oder so, aber dass man sich diesen Zwängen, die Gesellschaft ja auch permanent hat und die dieses Smartphone, wie auch immer, ja permanent präsent sein lässt, dass man die abschaltet und nur das tut, was man selber wirklich tun will. Und dann ist diese Entscheidung zum Glauben im Grunde genommen nochmal in einer anderen, anders gefragt. Ich mache das nicht in Gemeinschaft und ich mache das nicht, weil jemand mich dazu zwingt, sondern ich mache das freiwillig. So habe ich im Grunde genommen auch den Leibowitz immer verstanden, dass das diese bewusste Entscheidung dann auch nur eigentlich im Alleinsein getroffen werden kann. Ich kann nicht durch andere gezwungen werden und auch nicht durch die physischen Dinge irgendwie, die mich zwingen. Das finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken am Schabbat.
Ja. Ja, also ich denke, sehr zumindest doch inspirierende Gedanken, wie man so mit so einem Schabbat umgehen kann. Wir haben dann noch einen weiteren Text von Abraham Joshua Heschel, den hatten wir, glaube ich, bisher noch nie, der noch aufgewachsen ist in dem alten, frommen osteuropäischen Judentum Warschau, dann aber schon noch zum Doktorat und zur Rabbinerausbildung nach Berlin ging, eben gerade kurz vor der Machtübernahme der Nazis und dann im letzten Moment noch in die USA fliehen konnte, wo er dann an dem Jewish Theological Seminary in New York, also dem bis heute existierenden Rabbinerseminar der konservativen Bewegung, Professor für jüdische Ethik und Mystik wurde. Und er ist auch bekannt als jemand mit einem sehr starken politischen Engagement. Es gibt ein berühmtes Foto von ihm zusammen mit Martin Luther King bei einer der großen Demonstrationen für die Gleichberechtigung der Schwarzen, wo sie beide Arm in Arm marschieren bei einer Demonstration, wo keiner wissen konnte, ob nicht auf sie geschossen wird. Und er hat auch gegen den Vietnamkrieg Aktivitäten unternommen. Und man kann vielleicht sogar nicht ausschließen, dass sein Tod 1972 an einem Herzschlag auch etwas mit der psychischen Belastung durch diesen weiterdauernden Krieg zu tun hatte. Und was für den Dialog mit dem Christentum wichtig ist, ist, dass er eben auch zusammen mit Kardinal Beer involviert war in den Vorschlag, eine Judenerklärung in die Konzilserklärung des Zweiten Vatikanums aufzunehmen, die dann schließlich in der Gesamterklärung über die nichtchristlichen Religionen Nostra Aetate aufgenommen worden ist. Also von daher sehr vielseitiger, interessanter Mann, und der hat ein eigenes Buch über den Schabbat geschrieben, das auch ins Deutsche übersetzt worden ist, und hier nur ein kurzer Auszug. Eines der bedeutendsten Wörter in der Bibel ist das Wort Kadosch, heilig. Dies Wort ist mehr als alle anderen ein Zeichnis für das Geheimnis und die Majestät des Göttlichen. Nun, was war der erste heilige Gegenstand der Weltgeschichte? War es ein Berg, ein Altar? Es ist eine einzigartige Gelegenheit, bei der das bedeutsame Wort Kadosch zum ersten Mal gebraucht wird. Im Buch Genesis am Ende der Schöpfungsgeschichte. Wie außerordentlich bemerkenswert ist die Tatsache, dass es auf die Zeit angewandt wird. Und Gott segnete den siebenten Tag und machte ihn heilig. Im Schöpfungsbericht wird kein Gegenstand im Raum erwähnt, dem der Charakter der Heiligkeit zukäme. Sechs Tage leben wir unter der Tyrannei der Dinge des Raumes. Am Schabbat versuchen wir, uns einzustimmen auf die Heiligung der Zeit. An diesem Tag sind wir aufgerufen, Anteil zu nehmen an dem, was ewig ist in der Zeit, uns vom Geschaffenen, dem Geheimnis der Schöpfung selbst zuzuwenden, von der Welt der Schöpfung zur Schöpfung der Welt. Den siebten Tag halten bedeutet nicht einfach, einem strengen Gebot Gottes zu gehorchen oder zu entsprechen. Observanz bedeutet, die Schöpfung der Welt zu feiern, bedeutet die Herrschaft der Heiligkeit in der Zeit, ein Tag der Ruhe, ein Tag der Freiheit. Und das passt natürlich auch gut zu unserem Zusammenhang, wo eben die heilige Zeit der Errichtung des heiligen Ortes als etwas Höheres vorangestellt wird. Und dann haben wir schließlich noch Benno Jakob zum Schabbat, der sich auseinandersetzt mit der ja auch Androhung der Strafe bei Nichteinhaltung des Schabbat, was ihm offensichtlich auch nicht ganz so geheuer ist. Er versucht da irgendwie mit zu Rande zu kommen und schreibt dazu, dass die Tora den Schabbat zunächst nicht als ein formelles Gesetz mit Legaldefinition und Strafsanktion betrachtet, ist bereits beim Dekalog betont worden. Denn da heißt es ja nur, halte den Schabbat und es wird keine Strafe dafür fürs Nichteinhalten angedroht. Er ist ein Geschenk der göttlichen Liebe, zu dessen Annahme nicht mit Drohungen angetrieben wird. Nun aber stehen wir in Kapitel 31 und respektive 35 vor einem Werk, an dem sich das ganze Volk, Männer und Frauen beteiligen und das sich über viele Wochen erstrecken wird. Wird also hierbei eingeschärft, dass dabei der Schabbat als ein größeres Heiligtum gehalten werden muss, so kann seine Entweihung durch Einzelne nicht gleichgültig mit angesehen werden. Das andere Heiligtum wäre schon bei seiner Entstehung entweiht, wenn am Schabbat daran gearbeitet worden wäre. Die Warnung des Schabbats ist also ein heiliges Volksinteresse und der gesetzliche Standpunkt kann nicht verschwiegen werden. Nur dieses eine Mal wird er ausgesprochen, also in Kapitel 31 und in Kapitel 35 als Bezugnahme darauf. Aber entscheidend dafür war nicht das praktische Bedürfnis, sondern der Zwang der Theorie und des Systems. Die Todesstrafe wird im Zusammenhang mit der Herstellung des Stiftszeltes ausgesprochen, weil der enthusiastische Arbeitseifer für dieses Werk zur Übertretung des Schabbatgebotes verführen kann. Umso ernster stellt die Tora fest, dass der Schabbat ein höheres, weil unmittelbar aus Gott stammendes und zu ihm führendes Heiligtum ist. Ja, also hier nochmal zwei Texte zum Schabbat und dann noch weitere Anmerkungen, Überlegungen zu.
Sie, ah doch, Herr Müller-Maurer.
Ja, ich möchte nur sagen, diese 39 Tätigkeiten, die da verboten sind, die kommen daher, dass der Zahlenwert des Gottesnamens 26 plus dem Wort Tov 13 die Zahl 39 ergibt. Und die wird ja auch zum Beispiel übernommen ins Neue Testament bei Matthäus, als der Paulus mit 39 Schlägen bestraft wird. Und es wird ausdrücklich gesagt, es müssen 40 minus 1 sein. Also die 39 Schläge, die er bekommen hat, dürfen nicht in 40 ausarten.
Ja, diese Zahl der Schläge wird schon in der schriftlichen Tora angedeutet und dann auch von den Rabbinen weiterinterpretiert. Und ja, es gibt natürlich die eher mystischen Traditionen, die versuchen dann eben auch aus den Zahlwerten der hebräischen Buchstaben auch Bedeutungen zu sehen. Und das ist natürlich eine spannende Deutung hier in den 39, den Gottesnamen zusammen mit dem Wort Gut zu sehen.
Und
Die Frau Dankowski hat sich noch gemeldet.
ich möchte noch mal fragen, der Abschnitt bei Herschel, Entschuldigung, endet mit ein Tag der Ruhe, ein Tag der Freiheit. Wenn Sie uns einfach mal Eindrücke noch mal schildern könnten, wie ist das im alltäglichen Schabbat, sage ich mal? Ist das so gestaltet, ist das so erlebbar wirklich als ein Tag der Ruhe und Freiheit? Also mit
Ich
diesem einen sehr
persönlich erlebe es
positiven.
so.
Bitte?
Ich
Ja.
persönlich erlebe es wirklich jeden Schabbat, kann ich sagen.
Ja.
So dieses wirklich zu sagen, ich kann alle Arbeit liegen lassen, ich muss keine Nachrichten lesen, ich kann mal so ziemlich alles vergessen. Es geht sicher nicht jedem so, wenn manche es vielleicht eher schwierig finden, eben gerade nicht die neuesten Informationen zu haben, vielleicht nicht mit Bekannten telefonieren zu können, aber ja, also der Gedanke ist eigentlich, dass es das Unterlassen von einer Menge Dinge, die in einen Freiraum schafft. Und viele, denke ich, empfinden es auch wirklich so. Ne?
Ich glaube, hier sollten Sie jetzt den Begriff Schapeskoi mal reinbringen.
Der ist eigentlich, ich würde sagen, im heutigen Israel gar nicht so wichtig. Also der Schabbes-Goi, der Goi, der Nicht-Jude, der am Schabbat Arbeiten für Juden verrichtet, war durchaus in Europa eine nicht unwichtige Institution, gerade auch in Zeiten, bevor die Elektrizität erfunden wurde, eventuell Feuer zu machen, damit es nicht zu kalt wird oder man nicht im Dunkeln sitzt. Und es gibt alle möglichen Details, was man von einem nicht, welche Arbeit man von einem Nichtjuden am Schabbat machen lassen kann. Aber letztlich denke ich, sind das irgendwo alle nur Notbehelfe. Und hier in Israel, auch mit gerade eben in Städten, wo eine jüdische Mehrheitsgesellschaft ist, wird, also ich würde sagen, zumindest mal für das Privatleben der Familien, ist so ein Schabbes-Goi eigentlich ohnehin nicht nötig und wird auch eher nicht gebraucht. Eine Hilfe dabei ist sicher, dass wir die Elektrizität und die Zeitschaltuhren haben. Die helfen uns natürlich, einige Dinge zu machen, die in früheren Zeiten vielleicht eher jemand anders gemacht hätte. Und viele der Vor also man kann nicht beliebig einen Nichtjuden alles machen lassen. Also da ist schon auch irgendwo der Gedanke, ja, vielleicht, wenn es gar nicht anders geht, aber andererseits auch zu sehen, dass die eigene Freiheit auch nicht auf Kosten anderer gehen soll dabei. Das ist, von daher ist das nicht unbegrenzt. Oder dass wir auch zum Beispiel Vorschriften eben auch eigentlich nur in einer landwirtschaftlich orientierten Gesellschaft relevant, dass man einem Nichtjuden zum Beispiel auch nicht sein Pferd oder sein Rind zum Pflügen ausleihen soll, wenn kurz vorm Schabbat, wenn klar ist, dass dann das Tier am Schabbat arbeiten wird. Das sind auch so Dinge, weil das Tier ja auch ruhen soll. Also, ne? Von daher bin ich persönlich auch wirklich eher der Meinung, dass man möglichst auf den Schabbes-Goi verzichten sollte. Das ist eine, ich denke, eher eine Notlösung, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Und im wirklich dringenden Fall braucht man ja auch nicht die Notlösung. Also wenn es um Leben retten geht, da muss man ja keinen Nichtjuden für holen, sondern dann kann natürlich und muss sogar auch ein Nichtjude den Schabbat, die Einhaltung des Schabbat aufgeben, um Leben zu retten. Da wird auch manchmal sogar gesagt, und das sollen dann gerade die großen Gelehrten tun, eben einem Kranken helfen oder so, um zu zeigen, dass das eben wirklich über dem Schabbat steht dann.
Okay, danke.
Aber es ist ja sicher gut, könnte ich mir vorstellen, wenn man die Einhaltung des Schabbats doch auch getragen von einem entsprechenden Umfeld ja, so gestalten kann. Denn als ihr eben so sagt, ich bin so froh, dass ich das dann lassen kann. Dazu gehört ja auch ein Stück weit innere Erlaubnis, sage ich mal, die ja umso gefährdeter ist, je mehr mein Umfeld eben mit Unverständnis oder sogar aggressiv darauf reagiert.
Ja, natürlich tut es gut, wenn das sozusagen der staatliche Ruhetag ist
Ja.
und man merkt auch, drumherum ist der Verkehr geringer, auch wenn es natürlich Leute gibt, die ja Auto fahren. Natürlich hilft das dabei und es gibt ja auch in Jerusalem zum Beispiel einige Viertel, wo ultraorthodoxe Juden wohnen, die werden auch wirklich abgesperrt am Schabbat, dass auch niemand aus Versehen da durchfahren wird, weil sie das eben als, es wäre ihnen völlig egal, ob es ein Nichtjude oder ein Jude ist, sie wollen halt einfach ihre Atmosphäre des Schabbats nicht stören lassen dabei. Aber andererseits, wer eben nicht hier im Land lebt, muss halt andere Wege dann finden, auch in einer Stadt, die vielleicht im Samstagseinkaufsbetrieb ist, an seine Ruhe irgendwo zu finden.
Die Frau Berchtuch hat sich noch gemeldet. Sie müssen sich freischalten.
Entschuldigung, ist die Bewegungsfreiheit, also die zu Fuß, immer noch so eingeschränkt? Ich habe mal in Antwerpen gehört und gesehen, da wurden sogar Leinen, also Schnüre, sagen wir mal, gespannt, damit man wusste, so weit und nicht weiter. Gibt es das noch?
Ja, soweit ich weiß, sind Antwerpen und Straßburg die beiden europäischen Städte, die solche Fäden, einen sogenannten Eruv haben, der eben ermöglicht, dass man das Ganze als eine Wohneinheit sieht und da sowohl unbegrenzt gehen als auch unbegrenzt Dinge tragen kann. Und in Israel ist das in allen Städten üblich und ich denke, zumindest in auch kleineren Dörfern, die mehrheitlich von religiösen Juden bewohnt werden. Das ist also in dem Sinne wesentlich einfacher dann.
Danke.
Ja, ich sehe jetzt keine Fragen mehr. Ich glaube, dann können wir fortfahren, Tamara.
Ja, dann würde ich jetzt noch den Text von Menno Jakob nehmen, der uns versucht zu erklären, warum die Errichtung der Wohnstätte doppelt erzählt wird und warum es zwischen den beiden Versionen Unterschiede gibt. Und das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch unser Abschied von Benno Jakob, denn er hat es ja nicht mehr geschafft, noch einen Kommentar über die weiteren Bücher der Tora zu schreiben. Also es gibt noch die ersten Kapitel von Levitikus, bin aber nicht sicher, ob die schon in irgendeiner Form veröffentlicht sind. Und von daher werde ich vielleicht mal gelegentlich noch was von anderen Veröffentlichungen von ihm finden, aber von dem durchlaufenden Kommentar müssen wir uns jetzt verabschieden. Also von daher habe ich ihn auch gerade deswegen heute noch mal etwas ausführlicher gebracht. Ja, also er schreibt zu den beiden Darstellungen. Schon wenn man von zwei Berichten spricht, ist dies eine verkehrte Ausdrucksweise, die dem Urteil sofort eine falsche Direktive gibt. Es wird nämlich nicht ein und dasselbe Geschehen zweimal berichtet, sondern die Situation in beiden Texten ist total verschieden. In A, das sind also die beiden Abschnitte Truma und Tetzaveh, die wir vor dem Goldenen Kalb hatten, geschieht überhaupt nichts. Es ist eine fortlaufende Rede Gottes an Mose, die durch kein fremdes Wort unterbrochen wird. Hingegen in B, also unserem beiden Abschnitten jetzt, spricht Mose zum Volke und die Szene ist voll von dramatischem Geschehen. Ein ganzes Volk, Männer und Frauen, hoch und nieder, ist in freudiger und tätiger Bewegung, die einhellig demselben heiligen Ziel zustrebt. Davon konnte schon an und für sich nichts in A stehen. Weiter sehen wir Meister und Arbeiter am Werke, und können und sollen anhand von A im Einzelnen kontrollieren, ob sie die göttlichen Intentionen getroffen haben. Das verstand sich keineswegs von selbst, denn das Gotteswort musste gemäß seinen anders gerichteten Absichten manchem Zweifel und der Selbstständigkeit des denkenden Meisters viel Raum lassen. Keine Parallele in A kann dann wieder den Schluss in 39, 33 folgende und 40, also über die Errichtung der Wohnstätte haben. Wahr ist nur, dass A und B von demselben Gegenstand handeln, aber darauf kommt es an, dass jeder ihn von einem anderen Standpunkt zu zeichnen hat. Und darum muss er jedes Mal besonders vorgenommen werden und ein anderes Gesicht haben. A ist Anordnung, B die Ausführung. A spricht im Futurum und Imperativ, und zwar zu Mose. B erzählt im Perfektum, und zwar von den Arbeitern. Du sollst machen, er machte. Dies hätte freilich noch keine vollständige Wiederholung verlangt. Wohl aber wurde sie durch die verschiedene Tendenz notwendig. B berichtet die sachgemäße Ausführung, und nur sie. A gibt dem Mose Belehrungen über die Zwecke und den Sinn der Arbeiten und nur insoweit technische Anweisungen. Dieser fundamentale Unterschied erklärt nicht nur ausnahmslos alle Differenzen zwischen den beiden Berichten, sei es im Ganzen, sei es in den Einzelheiten, sondern wirkt sich so mannigfaltig aus, dass er eine vollständige Wiederaufnahme von Teilen in geänderter Fassung notwendig macht, was Gelegenheit gab, Notwendiges nachzutragen und durch Nuancen deutlicher zu werden. Eine solche klare Sonderung ist nicht die Eigentümlichkeit eines einzelnen Schriftstellers, sondern ein Kennzeichen biblischer Kompositionstechnik vom ersten Blatte an. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott sprach, es sei eine Feste inmitten der Wasser und sie scheide zwischen Wassern und Wassern. Da machte Gott die Feste und sie schied zwischen den Wassern unterhalb der Feste und den Wassern oberhalb der Feste. Die einschneidendste Konsequenz ist die durch die verschiedene Tendenz gebotene Reihenfolge. Weil für A die Hauptsache der Zweck und Sinn der Arbeiten sind, beginnt er mit dem sinnhaften Objekt und lässt dann das Behältnis folgen. Denn der Inhalt ist wichtiger als sein Gefäß. Also Lade, Tisch, Leuchter und die Wohnstätte, in die sie gesetzt werden sollen. Für B, die praktische Ausführung, ist der Gesichtspunkt gerade der entgegengesetzte. Sollten die Gegenstände nicht obdachlos umherliegen, so musste vorher das Behältnis angefertigt werden. Also Kapitel 36 die Wohnstätte, Kapitel 37 Lade, Tisch, Leuchter. Auch das ist, weil vernünftig und sachgemäß, biblischer Stil. Das Waschbecken wird in B sachgemäß unmittelbar nach dem Opferaltar angefertigt, weil beide aus Kupfer gemacht werden und beieinander stehen sollen. In A steht es sinngemäß in ganz anderem Zusammenhang. Die Werkmeister werden in A erst am Ende der Beschreibung namhaft gemacht und das Schabbatgebot bildet den letzten Abschluss. Es hatte damit noch keine Eile. Aber in B, wo alsbald an die Arbeit gegangen werden soll, steht es an der Spitze. Und nach Herbeibringung der Materialien werden sofort die Werkmeister genannt. Weil für A der leitende Gesichtspunkt die Sinn- und Zweckhaftigkeit der Gegenstände ist, schließt die Beschreibung eines Stückes in der Regel mit der Angabe, wozu es dienen soll. Und weil diese heiligen Gegenstände Unsichtbares und Göttliches symbolisieren sollen, konnten wir gewissermaßen von ihrer Raumlosigkeit bei A sprechen. Hingegen in B wird nie eine Zweckbestimmung angegeben und erkennt nur konkrete Sachen und Inventarstücke. So bekommen in A Salböl und Räucherwerk wegen ihrer darzulegenden Bedeutsamkeit je einen größeren Abschnitt. In B sind sie Zubehör zum Räucheraltar und werden, da sie nicht Werkstücke sind, zusammen in einem Verse abgetan. Ja, so viel von Benno Jakob zu den Unterschieden zwischen den beiden Darstellungen. Gibt es da Anmerkungen, Fragen zu?
Sehe ich jetzt nicht.
Ja, dann können wir uns noch dem Kapitel zu dem Thema zuwenden, dass an einigen Stellen auch die Rolle der Frauen besonders hervorgehoben wird, wie es auch am Anfang geschrieben wird, dass jede Frau, jede weise Frau, wie es auch ausdrücklich heißt, die ihr Herzantrieb gewoben hat für die Stoffe, mit denen das Heiligtum bedeckt wird. Und wir finden dann auch eine interessante Deutung der Miriam, die hier zu Anin Bezalels wird, der im biblischen Text der Sohn Uris, der Sohn Hurs heißt. Und der Midrasch die Frage stellt: Wem verdankte Bezalel diese ganze Weisheit? Dem Verdienste der Miriam, wie es heißt in Exodus 1,21, er, Gott, baute ihnen Häuser. Damit sind eben die Hebammen, die die jüdischen Kinder nicht töten wollen, gemeint. Und zumindest eine Tradition identifiziert die Hebammen mit Miriam und ihrer Mutter Jocheved. Was bedeutet dieser merkwürdige Satz, er baute ihnen Häuser? Was waren das für Häuser? das Haus des Priester- und Königtums. Jochevet erhielt die Priester- und Königswürde. Aaron, ihr ältester Sohn, wurde hoher Priester und Mose König. Wie es heißt in Deuteronomium 33,5, er war in Jeschurun König. Und Miriam erhielt die Weisheit, da sie den Bezalel stellte, von welchem der König David abstammte. Wie es heißt in 1 Chronik 2,19, und sie, Ephrat, gebar ihm Hur. Und da kommt wieder die Tendenz des Midrasch, wenn eine Person, gerade auch eine Frau, die sonst nirgendwo mehr anders auftaucht, erscheint, versucht man sie mit einer bekannteren Gestalt zu identifizieren. Und so wird Ephrat eben zu Miriam her. Und es heißt in 1 Samuel 17, 12, und David, ein Mann von Ephrat, welcher von Miriam kam, die Ephrat hieß. Mit diesen drei Dingen ist die Welt erschaffen worden. Wie es heißt in Sprüche 3, 19, mit Weisheit gründete der Ewige die Erde, richtete die Himmel auf mit Einsicht, durch seine Kenntnis spalteten sich die Tiefen. Und mit denselben drei Dingen ist auch die Wohnung gemacht worden. Wie es heißt, ich erfülle ihn mit dem Geiste Gottes, mit Weisheit, Einsicht und Kenntnis. Und mit diesen drei Dingen ist auch der Tempel aufgebaut worden, also der salomonische Tempel. Wie es heißt in 1 Könige 7, er, Chiram, war der Sohn einer Witwe aus dem Stamme Naphtali und er wurde erfüllt mit Weisheit, Einsicht und Kenntnis. Und wenn Gott sich erheben wird, um einst den Tempel zu erbauen, wird er mit diesen drei Dingen erbaut werden. Wie es heißt in Sprüche 24, 34, mit Weisheit wird das Haus gebaut, mit Einsicht gegründet und mit Kenntnis werden die Kammern gefüllt. Also wir haben ja durch eine genealogische Ableitung die Identifikation der Miriam mit der Weisheit. Und das wird noch mal ein Stück spannender dadurch, dass eben Weisheit, Kenntnis und Einsicht sich durch Bibelzitate sowohl als die Grundlage für die Schöpfung als auch für die Grundlage der Heiligtümer, der Wohnstätte und des Tempels zeigen lassen können. Und in dem Sinne auch ja, in gewissem genommen Miriam hineingenommen wird in die Schöpfungsweisheit, könnte man sagen. Eine andere Stelle, die ermöglicht, die auf die Rolle der Frauen einzugehen, ist der Vers in 38,8, wo es um die Herstellung des Waschbeckens geht, wo es nämlich heißt, dass es mit den Spiegeln der sich scharenden Frauen gemacht wird. Dieses sich scharenden ist im Hebräischen Zuvot. Und Rashi schreibt dazu, die Töchter Israels hatten Spiegel, in die sie blickten, wenn sie sich schmückten. Und selbst diese unterließen sie nicht, als Spende für die Wohnstätte zu bringen. Mose verschmähte sie, weil sie für den bösen Trieb gemacht waren. Da sagte ihm der Heilige, gepriesen sei er, nimm sie an, denn diese sind mir lieber als alles andere. Denn mit ihrer Hilfe stellten die Frauen viele Heerscharen, eben auf demselben Wort Zevaot, beruhend in Ägypten auf. Als ihre Männer von der harten Arbeit erschöpft waren, gingen sie und brachten ihnen zu essen und zu trinken und fütterten sie, nahmen die Spiegel und jede sah sich mit ihrem Mann im Spiegel. Und sie bemühten sich um sie mit Worten, sagten, ich bin schöner als du. Und so erregten sie die Lust ihrer Männer und sie hatten miteinander Verkehr. Sie wurden schwanger und gebaren dort, wie es heißt, unter dem Apfelbaum habe ich dich erweckt. Also dieser Spiegel, die eigentlich so als Symbol weiblicher Eitelkeit gelten, werden hier als etwas gesehen, wo man im Grunde genommen die Unterdrückung in Ägypten durchgehalten hat und die Frauen versucht haben, den Lebensmut ihrer Männer wieder zu erwecken und auf die Weise eben auch die nächste Generation in die Welt zu setzen. Und dann schließe ich noch gerade die kurzen Sätze von Benno Jakob an, die passen eigentlich gut zu dem, was wir gerade im Midrasch gehört haben, wo eben auch die Weisheit, die Kenntnis und die Einsicht als tätig sowohl bei der Schöpfung als auch bei der Herstellung der Wohnstätte gesehen werden. Und diese Parallele zwischen der Vollendung der Schöpfung und der Vollendung der Wohnstätte kann man noch in zwei weiteren Formulierungen in unserem Abschnitt sehen, wenn es nämlich einerseits heißt, in 39, 32 So war denn alle Arbeit beendet. Das ist genau derselbe Ausdruck, wie es in Genesis 2,1 heißt. Und es wurden beendet, der Himmel und die Erde mit allem, was sie hatten. Und es dann 11 Verse weiter heißt, Mose sah das ganze Werk. So ähnlich wie es bei der Schöpfung heißt, Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Hier ist es Mose, der befriedigt das Urteil über das spricht, was die Kinder Israel gemacht hatten. Er segnete sie, das heißt, er sprach, ihr habt es gut gemacht und dafür sollt ihr bedankt, gelobt und gesegnet sein. Ja, hierzu noch Anmerkungen, Fragen?
Sehe ich jetzt auch nicht.
Ja, dann haben wir gerade noch die paar letzten Minuten für zwei Texte, die ja auch so ein bisschen als Abschluss des ganzen Buches Exodus, dessen Lektüre wir jetzt beenden, gelten können. Und das ist zunächst mal ein Text aus dem Midrasch, der den Psalm 39, wo es im Grunde genommen das Hinführen der Braut zu einem König geht, auf das Verhältnis von Israel zu Gott eben auch in Beziehung auf die Wohnstätte hier sieht. Und zwar, also es fängt an mit dem Vers, und sie brachten die Wohnstätte zu Mose. Rabbi Tanhuma Baaba begann mit Psalm 45, 15. In bunt gewirktem Lirekamot wird sie, die Braut, zum König gebracht, Jungfrauen hinter ihr her, ihre Freundinnen werden zu dir gebracht. Was ist Lirekamot? Die Wohnstätte, welche verziert war, wie es heißt, und Kunstwerker, eben Rokem, mit himmelblauem Purpur. Das will das Wort Lirekamot sagen. Was heißt, sie wird zum König gebracht? Das ist Mose, der König genannt wird in Deuteronomium. Er ist König über Jeschurun, wenn sie sich versammeln, die Häupter des Volkes, allzumal die Stämme Israels. Sie wird gebracht, denn sie brachten zu ihm die Wohnung. Jungfrauen hinter ihr, ihre Freundinnen. Das sind die Israeliten, die Jungfrauen heißen. Geschlossen aus Hohelied, ein verschlossener Garten ist meine Schwester Braut, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Born. Eben die Verschlossenheit als Symbol der Jungfräulichkeit. Ihre Freundinnen, weil sie die Freunde Gottes sind. Wie es heißt in Psalm 122, 8, um meiner Brüder und meiner Freunde willen will ich dir Heil wünschen. Sie werden zu dir gebracht, denn am Tage, wo die Wohnstätte vollendet war, brachten sie sie zu ihm. Daher heißt es, sie brachten die Wohnstätte zu Mose. Und dann noch zum Abschluss Ramban, einen Text, den er schon in der Einleitung zu Exodus, schreibt, aber ich wollte das hier bis zum Abschluss des Buches verlegen, wo er im Grunde genommen die Bedeutung des ganzen Buches zusammenfasst. Wir hatten den vorangehenden Text hatten wir bei dem ersten Abschnitt zu Exodus gelesen und er schreibt dann eben weiter. Als sie aus Ägypten auszogen, galten sie immer noch als Verbannte, obwohl sie aus dem Sklavenhaus ausgezogen waren, denn sie waren in einem Land, das ihnen nicht gehörte und verirrt in der Wüste. Aber als sie zum Berg Sinai kamen und die Wohnstätte machten und der Heilige gepriesen sei er, wieder seine Gegenwart über ihnen weilen ließ, kehrten sie zum Rang ihrer Väter zurück. Denn das Geheimnis Gottes war über ihren Zelten und sie waren der Thronwagen Gottes und galten als erlöst. Darum endet dieses Buch mit dem Abschluss der Angelegenheit der Wohnstätte und damit, dass seine Herrlichkeit sie dauernd erfüllte. Und eigentlich könnte man auch die Frage stellen, was brauchen wir eigentlich noch? Gott wohnt unter den Israeliten und eigentlich könnte man noch sagen, das große Ziel ist erreicht. Und wenn man natürlich dann auch, was natürlich auch jemand wie Hirsch weiter auch fragen wird, was bedeutet es dann noch, in das Land zu ziehen? Sozusagen die Spannung zwischen der Gegenwart Gottes, die schon in der Wüste, in der Wohnstätte da ist und der bleibenden Verheißung, das Land einzunehmen. Es ist sicher auch nochmal ganz wichtig, hier zu sehen, dass diese Gegenwart Gottes eben auch außerhalb des Landes möglich ist. Aber es geht ja trotzdem weiter und von daher machen wir nächste Woche dann mit dem ersten Abschnitt aus dem Buch Levitikus weiter. Wir sind schon etwas über die Zeit, aber wenn noch jemand gerne eine Frage stellen möchte, eine Anmerkung machen würde, können wir die Zeit auch gerne noch nehmen.
Die Frau Dankowski hat sich gemeldet.
Ich brauche noch eine Antwort, damit mein Seelenfrieden nicht gestört ist. Diese Stelle kam jetzt hier nicht vor, was kein Vorwurf ist. Aber ich muss noch eine Erklärung haben, bitte, für diesen Vers, wo es heißt, dass Mose nicht in die Stiftshütte hineingehen konnte, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit die Wohnung erfüllte. So jetzt mal nach dem Text. Dann kam in mir die Vision auf, jetzt ist das Zelt der Begegnung da. Und er kann nicht rein.
Das ist, damit können wir dann auch beim nächsten Mal gleich weitermachen, wenn dann eben Gott ja zu Mose sprechen wird. Aber das ist genau die Spannung, die ja auch am Sinai schon da war, dass Mose einerseits zu Gott auf den Sinai geht, aber er dann auch erstmal die 7 Tage warten muss, wo noch die Wolke da ist. Also er kann sich Gott nähern, aber er kann natürlich nicht exakt an demselben Ort sein, wo Gott ist. Und das haben wir dann auch nachher nochmal in Levitikus beim 3. Abschnitt, wo wirklich auch der Kult der Priester beginnt und auch da Aaron dann nicht hineingehen kann. Also es
Also,
ist
kommt noch was. Okay.
schon diese Spannung da. Gott ist da, aber und er ist unter ihnen, aber er nimmt natürlich auch einen Platz ein, in den der Mensch da nicht gehen kann. Also es ist eine Paradoxie zwischen Nähe und nicht wirklich sich nähern können, wie wir es ja auch beim letzten Abschnitt hatten, wo ja Mose Gott bittet, sein Antlitz zu sehen und Gott ihm sagt, du kannst nur meine Rückseite sehen, denn kein Mensch kann mein Angesicht sehen und am Leben bleiben. Also das ist die Komplexität der Heiligkeit dann.
Ja, also wenn da noch was kommt, wie gesagt, oder soll man das aufs Allerheiligste? Also ist natürlich mit dem
Also im
Räumlichkeit auch
inneren
wieder.
Sinne müsste man sich sozusagen natürlich den Sitz Gottes im Allerheiligsten vorstellen, aber das scheint zunächst mal wirklich auf die ganze Wohnstätte auszustrahlen. Aber ich behalte das mal im Hinterkopf und wenn die
Ja,
weiteren relevanten Texte kommen,
solange halte ich es noch
werde ich
aus,
sehen,
ja.
dass wir da noch ein bisschen mehr drauf eingehen.
Ja, okay.
Dann hat sich der Herr Müller-Mara nochmal
Ja.
gemeldet.
Eine Frage zu der Stiftshütte oder zu dem Mischkan. Kann man davon ausgehen, dass der Mischkan in seiner Struktur, so wie er hier gebaut wird, dass der Grundriss für den späteren Tempelbau ist, also die Einteilung. Ich möchte gezielt auf diese Dreier-Einteilung gehen, die ja in den Tempeln nachher immer nachvollzogen wird.
Ja, die Dreier-Einteilung ist dieselbe. Was die Ausmaße
Na gut, das ist
angeht,
klar, ja.
so ist der Tempel wesentlich
Ja,
größer als
natürlich,
die
ja.
Wohnstätte. Moderne Forschung würde vielleicht sogar eher sagen, es ist umgekehrt. Es gab historisch den Tempel, und erst exilisch, nach exilisch wird im Grunde genommen der Gedanke eines transportablen Heiligtums, das man halt überall hin mitnehmen kann, geschaffen und das wird dann vorgezogen eigentlich dem Tempel. Und auf jeden Fall ist, egal in welcher Reihenfolge man es sieht, eigentlich ist das Heiligere das Stiftszelt oder die Wohnstätte. Denn das ist etwas, was von Gott direkt befohlen worden ist in seinen Ausmaßen und was die Israeliten selber aus großem Eifer errichten. Während der salomonische Tempel nicht ein direkter Gottesbefehl ist, sondern letztlich auf Initiative Davids und Salomos gebaut wird und da ja auch durchaus von Fronarbeiten gesprochen wird, die für den Tempel gemacht werden und teilweise ist ja auch fremde Arbeiter, die im Libanon das Holz holen, reingeholt werden und da gibt es auch in der rabbinischen Literatur viele Texte, die im Grunde genommen diese biblischen Andeutungen ausfalten und die den Vorzug der Wohnstätte
Ja.
über den Tempel sehen.
Und es gibt ja wunderschöne Legenden dazu.
Ja, da geht es,
Ja.
und ein Stück weiter geht es dann nochmal, dass dann auch die Vergleiche zwischen dem ersten und dem zweiten Tempel von Herodes geschlossen werden. Und bei aller Pracht, die der herodianische Tempel hatte, er hatte nicht mehr die Gegenwart Gottes, die Stiftshütte und der salomonische Tempel hatten. Und er hatte ein leeres Allerheiligstes, denn er hatte
Also
nicht mehr die Bundeslade. Also da
mir ging
könnte man
es.
sagen, je jünger das Heiligtum ist, desto weniger ist es wert in gewisser Weise.
Nein, mir ging es wirklich nur um diese Grundstruktur dieser Dreierteilung. Also
Und die
das
ist natürlich eine,
Ulam,
die
das Hekal
durchaus
und
auch
das Divru.
aus Heiligtümern des alten Orients bekannt ist. Und man hat auch einige Hinweise ganz im Süden Israels, in der Arava bei Elat, gefunden, dass es wohl solche heiligen Zelte gegeben hat, die vielleicht auch Pate gestanden haben für die Vorstellung des Bundeszeltes.
Gut, danke.
Ja, dann geht es nächste Woche weiter mit dem ersten Abschnitt aus Levitikus, wo man dann auch die ganze Frage der Opfer, die ja da kommt, ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven beleuchten können. Bis dahin einen guten Abend und eine gute Woche.
Auf Wiedersehen, ja, tschüss.
Vielen
Dank.
Danke.